Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Heute geht es ums Producing und darum, wie es sich über die Jahre verändert hat. Und dazu haben wir zwei tolle Gäste. Melbeats, Queen of Beats, die seit über 25 Jahren produced und Deutschrap damit maßgeblich beeinflusst hat. Und auf der anderen Seite Lia, die in den letzten 7 Jahren mit den größten Künstlern des Landes zusammengearbeitet hat und dabei auch eine Menge Erfahrung hat, um hier über dieses Thema zu sprechen. Denn es geht um Sounds, es geht darum, wie sich die Musik verändert und darum, wie sich vielleicht auch das ganze Game verändert hat. Das alles im Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Yannick, wenn wir das hier den Leuten zur Verfügung stellen, sitze ich irgendwo in der Sonne am Strand und habe ein oder andere Projekt, das ich gerade bearbeite. Deswegen nehmen wir einen Tick zu früh auf. Wo bist du in dieser Sekunde, wo die Leute das jetzt hören?
Wenn die Leute das hier hören, sitzt
du am gleichen Platz, ne?
Ja, genau hier an meinem Platz, nur nicht mit dir und unseren schönen Gästen im Call, sondern anderweitig wichtige Sachen machen.
Und bearbeitest wahrscheinlich das nach, was wir heute hier Tolles besprochen haben. Denn bei der Runde, die wir heute haben, und also ehrlicherweise mit der einen Hälfte der Gästeliste habe ich schon viel, viel gesprochen, viel Erfahrung gesammelt in allen Richtungen. Das wird sehr lustig. Für die zweite Hälfte freue ich mich sehr. Stell mal ganz kurz vor, wen wir haben und worüber hier, und das machen wir danach, aber hier wird heute Tacheles geredet. Also,
ich glaube,
wer ist
auch
da?
Das hat man im Vorgespräch schon gemerkt. Also der, das, mal gucken, wo das hier heute hingeht. Ohne zu viel vorwegzunehmen, es soll ums Producen gehen heute und deswegen haben wir zwei Producerinnen hier eingeladen heute. Zum einen die sogenannte, nennt man dich eigentlich noch so, Queen of Beats, Mel Beats?
Oh, das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn Lia jetzt, also jetzt habe ich das vorweggenommen.
Ja, das kann man schon so sagen, ja.
Ach. Ist ja immer so, Spitznamen sind ja immer so eine Sache.
Du, ich habe natürlich nichts dagegen. Also,
okay,
dann komm, mach einfach.
Haben wir heute bei uns die Queen of Beats, Mel Beats. Sehr schön, dass du da bist. Ich glaube, über dich muss man gar nicht so viele Worte verlieren. Schon sehr lange im Deutschrap, nicht nur im Deutschrap dabei, auch international. Freut mich auf jeden Fall sehr.
Hallo.
Und Gast Nummer 2, Lia bei uns zu Gast. Auch sehr, sehr umtriebig im Deutschrap, unter anderem für Dadan, Enno, Chata, Schwester Eva, Nimo und viele mehr produziert. Schön, dass du hier bist. Freut mich sehr.
Hallo, hallo.
Sehr spannende Runde. Und du hast ja schon gesagt, wir wollen über das Producing reden. Welches Thema habt ihr euch als Redaktion überlegt, was wir in dieser Runde ausdiskutieren?
Wir sprechen so ein bisschen darüber, wie sich Producing über die Jahre verändert oder auch entwickelt hat. Wir haben ja mit beiden Gästen sehr unterschiedliche Herangehensweisen und auch Vergangenheiten sozusagen hier am Start. Und da sprechen wir einfach mal ein bisschen drüber. Wie sieht es momentan im Deutschrap aus? Wie sieht es international aus? Wie sah es früher aus? Wie sieht es heute aus? Und mal gucken, was uns noch so alles einfällt.
Mel, war früher alles besser?
Nee, ich bin so gar nicht so jemand. Absolut gar nicht. Ich mag alles Neue eigentlich auch. Also es ist nicht nur Musik, auf Musik bezogen. Ich mag auch keine Antiquitäten und so. Und ich mag keine Oldtimer. Ich bin eher so Typ neu. Und ich mag wirklich die neue Generation an Rappern und Musikern und so. Und das Ding ist, ich höre das. Die alten Sachen höre ich ja seit 30 Jahren. Ich kann es auch nicht mehr hören. Hier Golden Era und so. Ich habe ja auch aufgelegt. Also ich lege ja auch auf immer mal wieder. Und es kommt mir aus den Ohren raus, wirklich. Ich mag neue Sachen.
Das ist ja irgendwie das Schöne auch im Job, ne, Lia, oder? Dass man eigentlich, man muss ja auch irgendwie das schon so ein Gefühl dafür behalten, wo sich Strömungen hinbewegen, weil es so ein bisschen zur DNA gehört von dem, was man sich ausgesucht hat als Job, als Berufung.
Ja, auf jeden Fall. Man darf halt auch nicht stehen bleiben. Also ganz klar, ich bin ja jetzt auch nicht mehr 20. Ich habe schon auch sehr viele alte Einflüsse, die ich mitbringe. Aber bin im Producing halt noch relativ neu, würde ich, also jetzt nicht mehr neu, aber nicht so eingestanden wie Mel natürlich. Und habe halt in einer ganz anderen Zeit angefangen, 2016, als schon diese ganze Trap-Phase halt hier am Start war. Genau deswegen ist, glaube ich, heute auch sehr spannend, dass wir wirklich aus ganz unterschiedlichen Dingern so kommen, einfach, ja, ganz andere Einflüsse, wahrscheinlich auch Produktionstechniken, was auch immer.
Ja, glaube ich auch. Wird interessant.
Ja, das ist eine Mail. Du musst dann gleich noch wieder hinterherlegen, weil wenn die Frage von der Redaktion ist, wie hat sich's verändert, was ist denn für dich der maßgebliche Unterschied, mal abgesehen vielleicht von technischen Möglichkeiten?
Ah, jetzt hast du mir Scheiße.
Ja, die Antwort ist. Das ist ja klar. So, aber über das Technische, was hat sich denn in deinen Augen so das muss ja schon sagen, in den letzten 20, 25 Jahren so bei dir verändert?
Ach, bei mir jetzt? Ach so, okay.
Ja. Und damit ja auch allgemein auf das Feld, in dem du damit unterwegs bist.
Meinst du die Herangehensweise so?
Ja, wir können mal alles abgehen. Von der Herangehensweise über Output, über Ideologie dahinter.
Naja, also auf jeden Fall, dass man ja immer mehr dazugelernt hat, ne? Dann, aber das kann man ja nicht, die Technik kann man nicht außen vor lassen. Also, dass es natürlich einfach Sachen einfacher geworden sind, so mit auch ein Tick. Wenn es einfacher ist und noch einen Tick mehr Spaß macht, also eine Sidechain früher, ne, kannst du ja heute LFO-Tool raufpacken oder was weiß ich, irgendein Plugin. Früher musstest du noch hier Bus da und eine Kick noch selber und dann Stereo-Out weg und hast nicht gesehen. So, das macht krass. Auch viel. Ja, oh Mann, oh ja, weiß nicht.
Nee, darüber habe ich mir aber auch noch nie Gedanken gemacht. Ja.
Ah, nice. Zum Beispiel wird's, wenn es einfacher wird, macht es mehr Spaß und du kommst schneller woanders hin und kannst noch andere Ideen irgendwie, also hast noch Platz für andere Ideen. Dann, aber trotzdem hat man ja eh nie ausgelernt. Also ich habe nicht das Gefühl, ich weiß, dass ich mehr dazu gelernt habe, aber ich komme mir immer noch wie ein Anfänger vor. Und ein bisschen selbstsicherer so und natürlich auch das Netzwerk. Und also bei mir jetzt persönlich hat sich eigentlich am krassesten geändert, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, also Sessions mit anderen Beatmakern oder Produzenten. Früher konnte ich das gar nicht. Also das war äußerst selten, da musste ich mich ganz, ganz wohlfühlen. Und das habe ich so ein bisschen abgelegt, so die Scheu. Und weil ich denke immer so, man muss immer gleich perfekt einspielen und bla. Aber dann gucke ich meine Jungs an, so Morten zum Beispiel. Hey, der klimpert da erstmal richtig wack rum, bis dann aber dann auf einmal ist es dann da, so wie jeder. Aber das wollte ich nie zeigen irgendwie. Dann dachte ich mir so, oh nee, dann wissen die, dass ich das gar nicht kann und so. Weil es zum Imposter-Syndrom und so. Ja, hoffentlich eigentlich. Das macht, glaube ich, einen guten Künstler auch aus. Und ich glaube, das ist so, ja, die Zusammenarbeit, dass ich mich jetzt mehr, dass ich jetzt mehr mit Leuten zusammenarbeite. Eigentlich ausschließlich so. Also ich würde sagen, ich mache mehr Beats mit anderen, als dass ich es alleine mache. Glaube ich.
Das ist auf jeden Fall wirklich eine Veränderung, gerade wenn man dich und vielleicht deinen Weg kennt und auch weiß, wie Leute über dich erzählt haben, wie es früher abgelaufen ist, was, wenn man von früher spricht, ja auch wirklich schon 20 Jahre her ist, das ist eine lange Zeit.
25.
Ja, stimmt, dankeschön.
Ich hatte 25. Jahr 25.
Ey. Oh, stimmt.
Dann ist dieses Jahr, warte, ich habe 26, ich habe 96 den ersten Beat gemacht. Egal, okay, weiter.
Dann sind sogar 27.
What? Was? Aber ich habe doch letztes Jahr, ich weiß nicht, egal, komm weiter.
Aber weißt du selber nicht, wann die 25 zusammenfahren. Lea, wenn du sagst 2016, dann sind es jetzt 7 Jahre, die du aktiv
warst. Ja, auch schon echt schnell vorbeigegangen, die Zeit. Ja.
Hast du in der Zeit für dich, also im kleineren Schritten, vielleicht auch, man muss ja sagen, mit einer dann sich sehr schnell entwickelnden Hip-Hop-Szene in den letzten, in den letzten Jahren, für dich auch Veränderungen wahrgenommen, wie es damals war, vor 7 Jahren? Das klingt jetzt nicht ganz so lange her, aber trotzdem, und heute?
Ja, tatsächlich, ganz am Anfang war es schon noch so, dass man Beatpacks rumgeschickt hat. Und ich war dann gerade so in der Phase 2017, 2018, würde ich sagen, als dann dieses Session-Game halt losging. Also auch direkt mit Artists ins Studio, dass auch Rapper einfach nicht mehr Beats gepickt haben, sondern auf den Geschmack gekommen sind. Hey, wenn ich mit einem Producer ins Studio gehe, kann ich mitreden, kann meinen Input auch mitbringen. Und natürlich ist es auch irgendwie halt noch mehr Magic, wenn man wirklich von null an den Song komplett zusammen im Studio anfängt, wie wenn er halt einfach einen Beat pickt. Ist auch cool, aber genau, also die Veränderung, würde ich sagen, das ist jetzt das, was in meiner Zeit jetzt in den letzten 7 Jahren, was ich am meisten gemerkt habe. So.
Und da ihr beide Fans von Mucke seid, wahrscheinlich weit über die eigenen Karrieren hinaus, wie ist die musikalische Entwicklung? Also gerade für das, was im Deutschrap unterwegs ist. Was merkt ihr da? Sehr offen gesprochen, aber vielleicht gibt es irgendwas, was euch beiden da auffällt.
Ich fand irgendwann so mit KMN und so, dass es sehr viel rhythmischer und melodischer geworden ist. Mhm. Das war so ein Knackpunkt, glaube ich. Und das war so ein große Veränderung. Und jetzt, jetzt wird es ja Abtempo, was mir auch sehr gut gefällt, muss ich ehrlich sagen. So ein bisschen, so 40-mäßig, ne? So ein bisschen, es ist Drum-Bass-mäßig, ne? Mhm. Schon, aber ein bisschen langsamer, ja, doch. Also nicht ganz Richtung, so wild, ja. Schon halt auch 4-to-the-floor und so. Das mag ich sehr. Und ich glaube, da ist jetzt gerade so auch, so dass es elektronischer auch wird. Mhm. Das ist so das, was ich so sehe.
Also für dich hat das gesagt, auch schon Platz im Deutschrap, weil das ist ja gerade so, diese Entwicklungen sind ja ganz schnell die, wo dann auch so draufgehauen wird, von wegen, das hat ja mit Rap nichts mehr zu tun und so die Geschichten irgendwie.
Ja, was Rap ist, das ist so vielseitig. Mhm. Und ich meine, ey, weißt du, in den 90ern, so, da war das schon sehr, sehr limitiert, so, was man da machen durfte. Aber ich finde, die Unterhaltung finde ich jetzt auch völlig veraltet. Wenn du drauf rappst und das auch Apache nicht Rap ist und bla, ey, wenn du drauf rappst, dann ist es Rap so. Und das ist auch erfrischend, nicht immer den gleichen Scheiß zu hören. Und ich glaube, Apache hat es dann auch so mehr oder weniger ein bisschen eingeführt, ne?
Der ist auf jeden Fall richtig groß gemacht nochmal, ja.
Genau, nochmal ein bisschen für andere verständlicher gemacht, so. Und
Und Lia?
Hätte ich auch gesagt, also gerade dieses rhythmische, tanzbare, dass es einfach ein bisschen generell auch wieder cooler geworden ist, Deutschrap zu hören. Es gab ja eine Phase, wo es absolut nicht cool war, Deutschrap zu hören.
Welche denn? Welche sagst du?
Also ich würde jetzt sagen, so um die 2010er Jahre, so davor bis so 2015, 16, als dann so langsam diese Hit-Phase angefangen hat mit Spotify.
Also bis du quasi da warst.
Ja, stimmt. Ja,
dann wird's wieder cool. Sehr
genau. Du hast Hip-Hop wieder cool gemacht.
Genau, ich habe Hip-Hop wieder auf die Karte gebracht in Deutschland. Nee, Spaß. Aber generell ist es halt einfach ein bisschen vielseitiger dadurch dann wieder geworden. Und ich glaube, es gab halt einfach eine Phase, wo es halt so ein bisschen langweilig war, einfach von der Vielfalt der Künstler.
Ihr habt ja beide einen Grund, warum ihr angefangen habt, Mucke zu machen. Wenn sich dann die Einflüsse so ein bisschen verändern, Sounds, Tempi, all diese Dinge, ist es eigentlich für euch beide einfach, sich immer wieder neu darauf einzustellen? Oder merkt ihr auch ab und zu mal einen Punkt, wo ihr Entwicklungen nicht mitgehen wollt oder wolltet?
Nee, dazu kann ich sagen, dass ich nie irgendeine Entwicklung mitgemacht habe. Es ging sogar so weit, dass zum Beispiel als so Pharrell-Sachen, ne, hier Neptunes und so, hier mit den Claps und so, habe ich mich geweigert, Claps zu benutzen. So bekloppt war ich. Ich wollte nie so was, das war ja für mich so biten und so nachmachen, geht gar nicht. Und wenn irgendwas kommt, habe ich das eh schon ein paar Jahre vorher gemacht. Ich könnte dann eh in meinem im Archiv suchen und da habe ich auch schon jetzt, habe ich auch 4-to-the-floor-Dinger, so, weißt du? Ich muss das ja gar nicht nachmachen. Aber heutzutage bin ich ein bisschen lockerer und denke mir auch, so eine Ära wird ja natürlich, also zum Beispiel die 60er, die hören sich so an, weil viele Leute dieselbe Art von Musik gemacht hat. Und die 80er, ne, auch mit den Synthies, weil die ja auch neu waren und das dann auch jeder benutzt hat. Also es hat alles so seine Berechtigung, dass man das dann auch machen möchte. Und man sieht auch so, ach geil, ja, hört sich schön an, ich möchte das auch machen. Weil es ist ein Unterschied, so als Dienstleister zu kopieren und einfach zu sagen, ja, das geht, dann mache ich hier ein bisschen Kohle und so. Oder wenn du als Künstler sagst so, ey, ja, doch, geil, will ich auch. Also lasten da.
ich mag unter anderem so Dinge wie, dass du das, also diese Hip-Hop-Dogmen, die du ja auch klar vertreten hast, die auch in der Vergangenheit schon dazu geführt haben, dass man einfach bestimmte Grenzen nicht überschreiten wollte per se, dass A, so wie ich mich heute mit dir über Musik unterhalte, und B, ich glaube auch, wie der komplette Markt ist, eigentlich total absurd sind, wenn man sich vorstellt, was früher verboten war und was ist auf...
Verboten, ganz genau. Ey, wirklich, du bist gecancelt, ey. Ja. Intern gecancelt.
Hast du noch Sachen auf dem Rechner oder irgendwie so auf Disk rumliegen?
Die, auf Zip?
Ja, auf Zip, von denen du denkst, okay, krass. Ich habe damals vielleicht schon Mucke mal heimlich gemacht, die ich nicht öffentlich machen wollte, die heute kein Problem wäre?
Nee, also ich erinnere mich immer so an diesen einen Moment, so als Timbaland mit The Way I Are rauskam und Say It Right war das, glaube ich. Und der hat da diese Arpeggiator da benutzt. Und ich habe das auch schon so ein, zwei Jahre davor, wollte ich es auch immer wieder benutzen. Und ich habe, das geht nicht, weil dann nimmt den ja keiner und die verstehen das nicht. Und ich habe wirklich, ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen, als die Songs das erste Mal gehört habe. Ich so, Mann, man darf das schon machen. Geil. Warum bin ich so ein Idiot? Und weißt du, und unterliegt da irgendwelchen Gesetzen. So, ja. Und vor allen Dingen, weil wenn ich es mache, dann ist es eh Hip-Hop, weißt du, dann ist es eh Rap. Also was soll der Scheiß? Oder musste ich wieder klar denken, lernen.
Ja, ich glaub aber genau darüber muss man sich immer so ein kleines bisschen bewusst sein. Und das ist etwas, was über die letzte Dekade vielleicht insgesamt so ein kleines bisschen mehr aufgebrochen wurde. Auch manchmal arg übertrieben und das Aneignen von Stilmitteln ohne den Wurzeln gegenüber respektvoll zu sein, das ist ja die eine Sache, ne? Auf der anderen Seite dann aber sich zu öffnen und Sounds ein bisschen wilder und einflussreicher zu machen.
Aber guck mal, wie ist denn Hip-Hop entstanden? Das ist halt aus anderen Musikrichtungen entstanden. So, deine Lieblingsstelle wurde geloopt und das war ganz oft James Brown, aber halt auch hier Queen. Zum Beispiel Another One That Bites the Dust, bla, weißt du, African Bambaataa, oder wer war das? Was weiß ich, weiß, was ich meine. War auch sehr elektronisch, Breakdance und hast nicht gesehen. Kraftwerk. Also eigentlich, da unterlag das auch kein Gesetzen so. Das hat, man hat genommen, was man geil fand, mit welcher Musik man aufgewachsen ist.
Aber glaubt ihr nicht, dass es dann einfach den richtigen Artist dafür braucht, um eben mutig genug zu sein? Weil ich glaube, Producer sind vom Ding her sowieso schon immer ein bisschen der Zeit voraus, oder finde ich, sollten sie sein. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie viele Trap-Beats ich schon gemacht habe, seitdem ich produziere. Und irgendwann ist das ja auch ein bisschen langweilig. Und dann probiert man selber halt rum. Und dann braucht es aber halt einfach den richtigen Artist, der dann auch sagt, hey, okay, ich nehme dann halt den und den Beat und nicht den x-ten Flöten-Beat oder was auch immer.
Ja, als Producer, achso, sorry.
Nö, ja.
Ja, als Producer hast du ja nicht so dein Gebiet, was du da abdecken musst. So. Also das ist ja ein Stil, ein Künstler, also so ein Rapper hat ja einen Stil, aber als Produzent wäre es ja auch irgendwie echt, wie du gerade gesagt hast, langweilig, da nur einen Stil zu haben.
Mhm. Ja, aber ein Artist kann sich ja auch weiterentwickeln. Also wenn wir jetzt gerade bei Timbaland bleiben, Nelly Furtado, Justin Timberlake in der Ära haben sich ja auch extrem weiterentwickelt.
Ja.
Zum Beispiel mit ihm zusammen halt, ja.
Ja, das war krass. Timbaland hat es einfach zweimal, hat er einfach Hip-Hop geändert. Ja. Dicker. Weil das erste Mal, alle haben ihn auch, ne, der wurde ja mies gekopiert und so. Und es musste, ich glaube, er musste dann auch sich einen neuen Sound suchen, weil du hast ihn ja gar nicht mehr rausgehört. Und er hat einfach auch die Eier gehabt. So, das kommt natürlich noch dazu. Als Künstler musst du immer ganz dicke Eier haben. Um das, weil ich glaube, jeder hat auch den Anflug, irgendwann mal was ganz anderes zu machen. Aber dann, if it's not broke, don't fix it, so, weißt du, dann kommen diese Gedanken. Und aber ey, das ist Musik, das ist Kunst. Du musst auch dich ändern. Das ist so langweilig, sonst ist doch kein 9-to-5-Job, den man immer richtig machen muss, weißt du?
Aber Lia, gerade wenn du angefangen hast, hast du's für dich gesehen, als du musst für etwas stehen, oder du musst offen sein allem gegenüber und dich immer wieder auch neuen Trends, aber halt neuen Inspirationen hingeben. Das ist ja schon eine Sache, ich glaube, bei Mel nach so vielen Jahren, nach über 25 Jahren, gibt's ja irgendwann den Punkt, wo du, da hast du deinen Namen, da stehst du dafür und kannst ja im Prinzip machen. Und dann vertrauen die Leute dir. Aber gerade wenn man so seine ersten Schritte macht, dann ist es vielleicht noch ein Punkt, über den man nachdenkt. Wie war das bei dir?
Also ich gehe da immer irgendwie nach Bauchgefühl. Also mir ist schon extrem wichtig, wie ich vorher schon gesagt habe, dass man einfach mit der Zeit halt auch geht und sich auch mitentwickelt mit dem aktuellen Sound. Ich meine, man ist ja auch ein bisschen als Producer in so einer Producer-Bubble. Man bekommt ja schon vorher irgendwie mit, was machen die Amis gerade, was machen die Producer gerade. Und daran orientiere ich mich definitiv auch. Aber ich mache immer, was ich Bock habe. Also ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, um jetzt mal bei Flötenbeats zu bleiben, hey, Flötenbeats sind jetzt gerade in, jetzt mache ich auch 100 Flötenbeats. Also das ist nicht so mein Ding. Also ich bin da schon immer so bestrebt, irgendwie was ein bisschen anders zu machen. Einfach, was ich gerade feiere. So.
Genau. Ja, das ist auch richtig. Das ist
mir voll wichtig.
Das ist wichtig und richtig.
Ja, das ist ja, ja genau. Wichtig und richtig, glaube ich, A, für die eigene Producer-Ehre. Mhm. Und wie ist das im Rückspiel mit Künstlern, weil die haben ja auch Erwartungshaltung und man muss ja schon so versuchen, immer so ein bisschen wie beim Händedruck die eine Hand am Ende drüber zu haben.
Mhm. Ja, also ich glaube halt, wenn man jetzt nicht so einen mega abgespaceden Geschmack hat, also ich mag ja auch aktuelle Sachen, also mein Geschmack ist auch, sage ich mal, auch manchmal Mainstream und weiß nicht, ich glaube, wenn man jetzt nicht so super verrückte Sachen macht, also wenn man, sage ich mal, normale Beats macht, auf die ein Artist einfach draufgehen kann und die jetzt nicht super alt oder super futuristisch klingen, sondern dass es irgendwie so ein Mittelweg ist, dann, ja, dann funktioniert das eigentlich auch schon immer ganz gut.
Ich würde euch gerne
also,
fragen.
Also, aber warte, ja. Du hast ja, das Ding ist, da sich auf den Künstler einzulassen, das Witzige ist ja, du denkst so, du hast so, oh, den Beat feiert der auf jeden Fall, weil der sich auch so die letzten Releases, die du gehört hast, da so
der
ähnlich
Klassiker.
Sind. Aber, ja, aber der Klassiker ist ja eh, dass er genau die nicht nimmt. Und ich habe mir überlegt, woher das kommt. Natürlich, das, was du jetzt hörst, hat der ja schon vor ein oder zwei Jahren gemacht. Da ist er ja schon wieder drüber hinweg oder schon raus aus dieser Phase. Das ist nämlich auch logisch, ne?
Deswegen meine ich, glaube, als Producer und auch als Artist ist man immer, nicht immer, aber vielleicht so ein bisschen voraus einfach der Zeit. Eben alleine schon, wie Mel sagt, halt so, okay, heute ist es ein bisschen schneller, so die Leute brauchen vielleicht nicht mehr ein, zwei Jahre oder drei Jahre, bis sie was releasen. Aber ja, so ein paar Monate sind ja dann schon immer da dazwischen auf jeden Fall.
Ich würde euch gerne mal eine Frage stellen, ich weiß nicht, ob ihr die, aber die
eine indiskrete, oh Gott, Nico, der klingt so komisch.
Die haben eine sehr indiskrete Frage.
Oh Gott, oh Gott.
Und ich weiß nicht, ob sie zu klischeehaft ist, aber ich stelle sie jetzt trotzdem und hau sie mir um die Ohren, Mel, wenn du sie kacke findest. Aber was ist der geilste Beat, den du gehört hast, den du nicht gemacht hast? Wo hast du dich auch vielleicht im Moment geärgert, wo, ey, fuck it, das hätte
ich habe da voll die süße Geschichte, ne? Aber die geht wirklich way back.
Ich lehne mich zurück.
Nimm's her, komm. Hast du Tee aufgesetzt? Da habe ich relativ... habe ich frisch angefangen zu produzieren und Show und AG, weiß nicht, ob das, Nico wird es ein Begriff sein, den anderen weiß ich nicht. Und,
googelt es, Leute.
Und da war dieser Beat, die hatten Release und Spit, erinnerst du dich? Und ich finde ihn heute auch immer noch überkrass. Das ist einfach,
krass.
Der geht so nach vorne. Und ich glaube, ich habe erst ein, zwei Jahre höchstens produziert, ja, noch so. I don't know, das ist eher, warte, 96. Ja, ne, also wirklich super frisch. Und ich höre den so. Und ich weiß noch, wie Savage so, Mann, warum kann ich nicht so eine Beats machen? Und ich war wirklich, ich habe so wirklich geweint, glaube ich auch, dass ich fand mich so schlecht, weil ich fand diesen Beat so krass. Ich war so, jetzt beruhig dich mal. Du hast doch gerade erst angefangen. Die machen seit 10 Jahren Musik und hat sich auch so, weißt du, also was ist mit dir los? Und dann, warte, dann war Nico, DJ Nikon, unser DJ bei Optik noch damals, hat irgendwo aufgelegt, irgendwo im Osten oder was weiß ich, und die hatten dann eine Show. Und der hat Keep It Gangster aufgelegt anscheinend. Und dann ist AG zu ihm gekommen und meinte so, boah, wir hatten den Beat gemacht.
Geile Story.
Das ist das Krasseste. Ich meine, das ist so 6, 7 Jahre später gewesen, aber wenn ich die erzähle, ich finde es immer noch ganz, ganz toll.
Und ey Leute, wer mal jetzt googelt diese Nummer, ne, von Show und AG Spit, das ist, also ich finde es eine, wenn du 90er Era irgendwie beschreiben willst mit, lass das mal, ich will jetzt nicht Superlative raus, aber sag mal mit 10 Songs, mit 10 Songs beschreiben willst, wenn der nicht dabei ist, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
Dann bist du wack.
Ja, dann bist du wack.
Aber der ist heutzutage, ich höre den immer mal, weil ich die Geschichte auch erzähle, muss ich da auch nochmal wieder reinhören und stolz sein.
Und wenn ey, du der auf geht irgendwelchen, so nach vorne. Und wenn du auf irgendwelchen Ü30-Partys auflegst, um die gute alte Golden Era so rauszuholen.
Genau. Nee, den kann ich leider nicht. Den kennt ja keiner irgendwie.
Ja, aber geil.
Da müsste man die gleiche Scheiße auflegen, ja.
Oh, schön. Lea, hast du auch einen, wo du gedacht hast, fuck it?
Boah, echt schwierig.
Ja, jetzt musst du hier toppen, geht nicht.
Also ja, erstens, so eine Story kann ich sowieso nicht toppen, noch nicht. Nee, echt schwierig. Schwierig. Vieles, was Wonder Girl gemacht hat, ich finde sie mega krass. Also auch vom Style her, so das düstere, harte Drums, das ist auch sehr ähnlich zu dem, was ich so mache, was ich einfach feiere. Ich würde jetzt einfach mal den Can't Say Beat nehmen von Travis Scott und Don Toliver, den hat Wonder Girl gemacht.
Geil.
Weil der mir jetzt gerade spontan einfällt. Aber es gibt so vieles, also auch vieles von Timbaland. Ich glaube, der ist so mein All-Time-Favorite-Producer.
Das ist echt total krass, dass ich krass viele auf Timbaland einigen, auch aus verschiedensten Generationen. Könnt ihr mir erklären, ist der das Mastermind der 2000er?
Also ganz ehrlich, also wie gesagt, der hat einfach mit Aaliyah, ich weiß noch ganz genau, als Try Again rauskam, ey, der Beat war so hart, den hätte kein Rapper genommen. Und das war so krass, dieses zierliche Ding mit Gesang drauf. Ey, das war einfach, das war eine Offenbarung. Und dann auch Are You That Somebody, einfach mit diesen vertrackten Beat-Patterns und hast nicht gesehen. Und einfach wie cool. Und auch einer der ersten Produzenten, der auch ne, mit nach vorne gekommen ist, dann, also im Video, den du auf dem Schirm hattest, dann seine Verrücktheit da. Immer die Sounds zu gestikulieren so mäßig und dann nochmal den Sound zu ändern, wie gesagt. Also der hat, glaube ich, guck mal, Pharrell und so, die haben immer auch genauso abgeliefert, auch genauso viel Hits, aber das, was der so rein künstlerisch gemacht hat, sucht seinesgleichen, glaube ich. Jetzt meine Meinung. Meine Meinung.
Ja, finde ich auch. Also ich finde nicht nur 2000er, ich meine Missy-Sachen in den 90ern, ich weiß nicht, wann kam Pony raus, ich glaube auch Ende der 90er, oder?
Ne, so Mitte, Ende, ja, stimmt. Also so
stimmt ja auch.
Und der Beat soll wohl dato auch 6 Jahre schon alt gewesen sein.
Ach krass. Ja, ja, ich hab mich mal auch krass mit Timbaland auseinandergesetzt und er hat wirklich schon von vornherein seinen Style gehabt, also die Hi-Hats zum Beispiel, dass er die so auch manchmal triolisch gesetzt hat und so, dass er einfach seinen Bounce hatte, den man immer rausgehört hat und so, von Hip-Hop bis R&B. Er hat 20 Jahre oder mehr richtig den Mainstream ja auch beeinflusst und sowas. Also das finde ich persönlich halt mega krass. Pharrell natürlich auch, aber irgendwie, ich kann mit Timbaland seinem Sound, ich mag halt sehr dieses Bouncige, Clubbige und das finde ich hat er einfach sehr geil, auch sogar im R&B zum Beispiel dann halt geil umgesetzt.
Ja, voll. Ich habe Timbaland Shock Value, als das rausgekommen ist, so das erste Mal, so natürlich, wie viele, glaube ich, irgendwie richtig mitbekommen, so. Und dann auch erst so nach und nach gecheckt, was ich jetzt eben auch gerade meine, wie arschviel der einfach gemacht hat und wo der überall mit drin gesteckt hat und so weiter. Also, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie fällt das bei ihm häufig so ein bisschen runter, habe ich das Gefühl, dass man so gar nicht auf den ersten Blick so auf dem Schirm hat, wie produktiv der denn doch über Jahre einfach schon ist. Das finde ich sehr, sehr krass bei ihm auf jeden Fall.
Ja, vielleicht, also weil Pharrell so ein bisschen mehr geschafft hat, also heute immer noch sehr aktuell zu sein und auch selber halt mit Happy und so. Also es war ja auch mega krass, was für ein Erfolg das nochmal war dann. Ja, und selbst absolut. Jetzt gibt es ja immer wieder große Releases, wo Pharrell halt immer auch wieder mit auftaucht. Das ist natürlich auch sehr, sehr krass auf jeden Fall.
Oh, ey, du musst noch mal kurz 2 Minuten jetzt hier rumquatschen, weil es gibt ja gerade er hat ja eine Plattform gegründet, ne, Timbaland.
Genau, Beat Club. Ja.
Ich habe das MIDI-Keyboard bekommen. Es gibt nur 2 in Deutschland. Was? Ach du, ich dachte Josi.
Nee, ich hab's auch.
Dann haben, okay, sind dann wir beide das.
Dann ey, doch 20 Mal.
Krass. Oh, wie cool. Ja, nice. Ich habe mich mega gefreut. Richtig.
Hallo,
geil.
Ich auch.
Erzähl doch mal kurz, was ist das, nur damit die Leute abgeholt sind?
Das ist so ein blaues MIDI-Keyboard mit Native zusammen, glaube ich, ne?
Ja, genau,
also Native hat mir das gegeben, genau. Und dann ist so schön, das ist einfach Beat Club, steht da drauf. Und das ist halt, weiß nicht, wie kann man das jetzt erklären, aber es ist ein...
Nee, ich will auf Beat Club hinaus, weil Beat Club, genau, ist ja das hier noch nicht so präsent, aber ich finde, das ist dann...
Beat Club ist so ein Format, wo du, also es soll irgendwie sowas sein zwischen Splice und BeatStars. Ich glaube, so kann man das irgendwie ganz gut erklären. Ein Portal, wo Producer sich anmelden können und Beats verkaufen können oder Beats an Artists schicken können oder so Geschichten. Genau.
Ich habe mit den Machern in den letzten Jahren ein paar Mal drüber gesprochen und ich fand es von der Idee total spannend und habe mich was gewundert, warum es in Deutschland noch gar nicht so angekommen ist. Glaubt ihr, das ist so ein bisschen auch Zukunft des Marktes in der Breite, diese Plattform so zu nutzen, und ist dann Timbaland auch der Richtige, um das zu machen?
Ja, also Timbaland, na klar, also das schon. Ich kann, aber die Frage, ob Deutschland jetzt, da bin ich einfach, weiß ich gar nicht, wie viele Leute, also ich weiß, dass ganz viele Leute mal YouTube Beats benutzen, erstmal um ihre ersten Demos aufzunehmen. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, wie das mit Beats das ist. Was, Lia, ich glaube, du hast schon ein bisschen mehr Ahnung. Sage ich jetzt einfach mal.
Ja,
schön übergeleitet,
nicht so richtig.
Lia, jetzt bist du dran.
Auch nicht so richtig, aber also bei Beat Club, es gibt schon viele, auch aus Deutschland, die es auf dem Schirm haben, die da auch von Anfang an, glaube ich, mit am Start waren und Mitglieder sind. Ich bin zum Beispiel auch da ein Mitglied, von Anfang an schon gewesen. Ja, ich glaube, man braucht halt da so ein bisschen Ergebnisse, also weil die werben natürlich ja schon auch mit diesem, dass man halt Placements da bekommen kann zum Beispiel. Es ist ja nicht eben nur so eine reine Plattform, wo man jetzt halt Beats verkaufen kann, so. Aber an sich ist es ja cool, also ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, wo man halt steht, wenn man jetzt irgendwie connecten möchte. Ich glaube, dann ist das eine ganz gute Möglichkeit, wenn man jetzt noch nicht irgendwie in der Szene ist oder noch nicht mit mega vielen Producern zu tun hat, dann ist das, denke ich, eine ganz coole Sache auf jeden Fall.
Ja, ich glaube auch. Ich bin mal gespannt, wie so Impact in Deutschland sein wird, wie die Leute darauf reagieren werden.
Aber es gibt es ja schon ein bisschen länger, oder?
Wie, ja, aber also, ich höre nicht so viel darüber.
Das, ja, deshalb, meinst du, das wird dann noch was? Aber Deutschland, ja, hängt ja immer noch ein bisschen, nicht mehr so schlimm wie früher, so 20 Jahre hinterher, sondern ein paar Jährchen schon.
Ja, ich glaube, hängt natürlich auch ein bisschen mit Promo-Aktivitäten da drin zusammen. So. Wie ernst dann die den Markt nehmen und was sie damit vorhaben und so. Mhm. Aber für jeden Produzenten da draußen, der Bock hat, was zu machen, ich kann auch die Plattform und jetzt ohne irgendwas an Hintergedanken einfach nur auch mal empfehlen, sich das mal anzuschauen, weil es, glaube ich, schon auch von den richtigen, für die richtigen Leute gemacht ist. Das ist total
ohne
spannend.
Hintergedanken, sagst du?
Ja, also ich will damit sagen, ich sehe jetzt keine Partnerschaft, die ich jetzt damit hier unterstreichen möchte, sonst war wirklich.
Ja, das muss man dir jetzt einfach glauben.
Mit ja, genau.
Code Nico gibt 10%.
Code Nico 10% für billiger Beats auf Beat Club.
Ja.
Was definitiv niemals passieren wird, dass ich mich auf dieser Plattform anmelde, um mich dann mit Produzenten über ihre Arbeit auszutauschen, weil ich bei bestimmten Begrifflichkeiten schon die Segel streichen würde, wie zum Beispiel dem Thema der Woche von Mel Beats.
Oh Gott.
Du möchtest was besprechen und ich befürchte, das wird eine Sache, die müsst ihr unter euch ausmachen hier.
Unbedingt.
Aber schön, dass du spontan dieses Thema mitgebracht hast. Lass uns mal in deine Producer-Innenwelt gucken jetzt hier.
Nee, ich wollte über Splice reden. Und wie, naja, dann nur Lia, ne?
Hol die Leute mal ab. Was ist das? Worum geht's? Was passiert? Warum ist da, wo ist da Graubereich? Wo ist da Do's und Don'ts?
Also warum ich da jetzt so, warum das jetzt ein Thema ist, worüber nachgedacht wird, ist, das ist halt so eine Bibliothek, würde ich sagen, eine Hip-Hop-Sound-Bibliothek. Da hast du ein Abo-Modell, kannst du, was weiß ich, für 7,99 hast du so und so viel Credits, dann gibt's so drei Modelle irgendwie. Man kann aber auch sich Plugins mieten. Irgendwie, das ist auch ganz gut. Aber ich will über die Sounds reden, weil, also es geht, also sind nicht nur Drum-Sounds, worüber wir dann gar nicht reden müssten, sondern da werden ja ganze Samples auch angeboten. Und was für mich das Problem daran war, ich glaube nicht mehr so wirklich ist, ist, dass Hip-Hop, dass es so ein bisschen inzestmäßig ist. Also man, Hip-Hop wurde ja aus fremden Genres erschaffen. Und dann, das war so, musstest du suchen und gefällt mir und daraus mache ich Hip-Hop. So. Aber dort werden ja schon Hip-Hop-Samples angeboten. Und das finde ich, ich glaube, ich finde es immer noch problematisch. Aber wie gesagt, ich bin auch Typ neu. Ich gehe auch gern mit der Zeit und ich sehe es einfach so, wenn alle gedopt an den Start gehen, es wäre es dumm, wenn du nicht gedopt an den Start gehst. So. Aber ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen und ich versuche es nicht zu machen. Aber manche Samples sind einfach so nice, dass so, ja, möchte ich gerne benutzen. Aber kann natürlich auch sein, also das kann nicht sein, sondern es haben natürlich auch 5000 andere Leute genommen. Da wiederum ist es halt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ne? Wer zuerst released, dem gehört sozusagen. Aber es kann auch ja jeder andere releasen. Und dann gibt es dann wieder die Schwierigkeit auf YouTube, dann, weißt du, mit den Algorithmen, dann kann sein, dass deins dann irgendwie, es ist ein bisschen schwierig. Und eigentlich möchte ich auch nicht, ich meine, früher gab es auch das Problem, ich hätte auch von James Brown was nehmen können. Und jemand anderes auch, weißt du? So ist eigentlich das gleiche Problem, aber es ist jetzt so ein bisschen ein größeres Problem, dass viele Leute das gleiche Sample benutzen. Ich meine, du kannst es flippen, hast nicht gesehen und so. Aber Lea, wie stehst du denn dazu?
Das ist vor allem eine Frage der Ehre, die man sich da stellen muss wahrscheinlich.
Nochmal. Ja, aber da bin ich, ja. Aber wenn's geil ist, weißt du, Musik so soll auch nicht so krass überdacht sein. So, weißt du, muss ja auch irgendwas Spontanes darf es ja auch noch sein und nicht, weil damit limitierst du dich ja. Stell mal vor, du machst halt ein Überbeat und jemand würde den so hart komplettieren und es wird einfach ein krasser Song raus. Warum soll, weißt du, warum durfte man das dann nicht nehmen? Warum, dann wäre der einfach nicht entstanden. Also es ist, siehst du? Das
ist der Kampf mit sich selbst hier gerade. Kannst du irgendwie helfen?
Ja, hilf mir ja. Bitte.
ja, ich sehe es ähnlich wie du. Also für mich ist es jetzt nicht unbedingt so ein Keep-It-Real-Ding oder so, dass ich sage, okay, man muss alles selber einspielen oder was auch immer. Also ich habe auch viele Loopmaker, die mir Sachen schicken, die ich auch benutze. Aber genau das, also ich hatte auch schon einmal den Fall, da habe ich in der Session einen Splice-Loop benutzt, weil wir einfach was Spezielles gesucht haben. Und dann lag der Song halt ein paar Monate rum, ein halbes Jahr oder länger. Und dann kam eine Single raus von einem großen deutschen Künstler und war auch mit demselben Splice-Loop. Und dann hatten wir halt das Problem, dass man das halt nachbauen muss, den Vibe catchen muss, was halt super schwierig ist, weil der Artist natürlich das Demo schon 100.000 Mal gehört hat und dann irgendwie nichts mehr feiert, was du halt irgendwie vorschlägst. Also, und du selber auch nicht. Und das ist dann so ein bisschen das Problem, warum ich eigentlich auch versuche, das zu vermeiden. Aber wenn ich jetzt in einer Session bin und jemand möchte wirklich irgendwas super Spezielles und man, also du hast da halt die Möglichkeit, nach Instrumenten zu suchen, nach BPMs, nach Keys. Es ist halt schon sehr nice gemacht und man kann halt sehr schnell irgendwie was finden. Deswegen, also wenn es halt sein muss irgendwie, dann würde ich mich jetzt nicht komplett dagegen stellen, so, aber muss nicht sein.
Ist ja, aber genau, also so wenig wie möglich. So. Also Drums und so, überhaupt gar kein Problem.
Genau, aber bei Melodien halt natürlich.
Genau, ja. Gut,
schwierig einfach.
Klingt aber auch so ein bisschen nach doch Producer-Ehre und dem Blick in den Spiegel, was ist okay und was ist nicht okay.
Warum? Sie hat ja gerade gesagt, dass sie hätte den ja genommen, wäre der nicht schon von jemand anderes released worden.
Ja, aber ich meine, dass da trotzdem ja auch eine Generation dadurch daraus heranwächst, die da viel weniger sich Gedanken drüber machen, als ihr es jetzt hier macht.
Ja, du, aber weißt du, ich sag auch immer, zum Beispiel, als ich angefangen habe aufzulegen, da kam ich direkt mit dem Controller. Nee, ich habe noch mit Serato und mit Platte, aber auch halt schon MP3s und so aufgelegt. Und dann, als ich dann mit meinem Controller ankam, und wir reden dann jetzt hier von vor 12, 13 Jahren.
Schwester,
Alter, da wurden aber
du
gemeine Blicke, aber richtig toll. Aber weißt du, wenn es, ey, was, ey, habe ich Bock, 30 Kilo Platten mitzuschleppen? Ey, wenn es heutzutage einfacher geht, dann ist es so. Und wir können das jetzt eh nicht ändern. Und dann, weißt du, es ist ja nur einfacher geworden. Und es ist ja, es ist schon ein bisschen ehrenloser geworden. Aber ja. Was willst du machen?
Aber ich finde, wenn du jetzt im Jahr irgendwie, sagen wir mal, 20 Releases hast und eins davon ist mit Splice, dann finde ich das vollkommen legit. Also spricht auch nichts dagegen. Am Ende geht es um einen geilen Song. Also mir persönlich geht es eh immer um einen geilen Song und nicht, dass ich jetzt den besten Beat des Jahrhunderts mache. Ja. Natürlich gebe ich immer mein Bestes, aber es geht um den ganzen Song am Schluss. Und
alles, was den Song besser macht. Ja, alles, was den Song besser macht, ist willkommen.
Ja, und Yannick, du spürst ja ehrlicherweise wahrscheinlich nicht mal den Unterschied, ne?
Ey, ich muss ehrlich sagen, ich von Splice keine Ahnung, bis jetzt eben auch noch nie davon gehört, so tatsächlich.
Oh.
Aber ich kann alles nachvollziehen, was ihr so sagt. Ich fand ganz treffend, was du gesagt hast mit dem, wenn alle dopen, warum dann nicht selber dopen? So,
das ist schon ein bisschen, das kann auch hässlich irgendwie auf andere Gebiete.
Aber ich finde es ganz geil, dass wenn du willst, also für jeden was dabei. Ich meine, wenn ich jetzt Bock habe, nochmal so Scott Storch Revival Beats zu bauen, dann nehme ich einfach sein Sample-Kit und baue einfach komplett nach, was er mir da zur Verfügung stellt. Ist für die General Boy Wonder ist da auch, sehe ich hier gerade, ich bin ein bisschen auf der Website unterwegs eben gerade. Also du kannst auch mit den Namen, ne, Chad Hugo, du kannst mal Neptunes Revival bauen. Mhm. Es wird ja schon sehr leicht gemacht, dahin zu kommen, wo vielleicht auch andere Generationen sehr lange, harte Wege für gehen mussten, um diesen Sound für sich zu finden.
Ja, wir mussten rennen, damit die anderen laufen können, bla bla bla. Aber weißt du was? Ich zum Beispiel, ich kann nicht wirklich Keyboard spielen. Ja, und ich habe mein Go-To-Plugin ist Cthulhu. Seitdem gehe ich nämlich auch selbstbewusster in die Sessions, weil ich einfach jetzt, ich kann ganz normal vier geile Chords spielen. Aber nee, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich habe den Faden verloren, scheiße.
Ja, aber also ich finde, das ist ja einfach eine technische Entwicklung. Da muss man halt einfach mitgehen. Also ich komme ja auch nicht aus der Zeit mit MPC und Samples rausschneiden von Platte und keine Ahnung. Ich finde das alles super interessant und es hat natürlich irgendwie andere Probleme mit sich gebracht. Oder was heißt Probleme, aber man musste da halt kreativer werden.
Ja, du hattest nur 10 Sekunden Samplezeit zum Beispiel. Du musstest alles auf 45 abspielen und so, ja.
Genau. Das habe ich, glaube ich, letztens bei Timbaland auch, glaube ich, gesehen, in so einem alten Interview, wo er das auch erzählt hat. Und so ist er auf die Idee gekommen, das halt schneller abzuspielen zu lassen und keine Ahnung. Aber so ist es halt heute auch. Jetzt gibt es irgendwie Gitarren-Effekt-Pedals, die man halt nutzt zum Beispiel, wo dann irgendwie halt neue Sounds daraus entstehen oder keine Ahnung. Also
oder zum Beispiel das Plugin Action Strings, ja?
Ja.
Also Entschuldigung, da hast du ganze Läufe, String-Läufe, so, die da musst du einmal drücken und so. Ja, ich habe halt, jetzt musst du kein Violine mehr spielen lernen. So. Oh, eigentlich ist es ja ganz nice. Also ich mag das, dass es einfacher wird. Doch, ist schon geil, muss man mal sagen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die Ehre und das, was damit vielleicht
Scheiß auf Ehre, ja.
Ja, nee, ich will da schon was, das für mich auch ein bisschen auf den Moment. Das sind ja Dinge, die siehst und hörst du nicht, wenn du den Beat jetzt einfach hörst und dir das Gesamtprodukt angehört. Ich glaube, es hilft aber schon dabei, wenn du auf lange Sicht relaten willst mit den Gesichtern hinter der Musik. Und das gilt ja sowohl für die Personen am Mic als auch für die an den Beats, dass man ja schon irgendwie auch Attitude irgendwie raushören möchte. Und das haben wir alle, deswegen reden wir so lange über Timbaland. Das liegt halt schon auch ein bisschen an irgendwas Uniken, was er hat. So, und da ist es, glaube ich, relativ, der Weg dahin ist, glaube ich, fast egal, weil diese kleine extra Prise Spice kannst du auch über dein Slice.
Splice.
Das ist ein schönes Wortspiel.
Der macht eine schöne, sieht man jetzt nicht, aber er hat so ein Salt Bay-mäßig geprieselt.
Genau. Lia, ich finde dein Thema voll spannend, weil ich leite das mal selber so ein, weil ich habe vor 2 Jahren, 3 Jahren irgendwann habe ich in London eine Woche zu tun gehabt. Dann bin da alleine quasi immer dann zu Terminen gefahren und so zwischen 2 Footballspielen und habe dann mich immer auf so ein Bike gesetzt, diese E-Bikes da, und bin durch die Stadt gefahren. Wollte nicht U-Bahn fahren, sondern wollte die Stadt erkunden. Und habe dabei immer Kopfhörer und habe mir alle UK-Rap-Playlisten, die ich so bei dem Streaming-Anbieter der Welt gefunden, und habe mir die durchgehört. Und ich sag ganz ehrlich, ich habe jahrelang immer UK-Rap gehört. Da habe ich es auf einmal, also gefühlt für mich verstanden. Und ich hab die Bilder gesehen und habe dadurch den Sound anders interpretiert. Und das hat bei mir auf jeden Fall eine Welt geöffnet. Und ich habe sehr viel Freude daran. Du gehst ja sogar noch einen Schritt weiter, ne? Also es ist ja nicht nur so, dass UK quasi insgesamt überall präsent ist. Du hast eine Theorie oder eine Frage, dass es vielleicht
noch... Das war eher eine Frage.
Ja, aber vielleicht auch dann die Gedanken dahinter, ne? Dass es größer ist als das?
Ja. Also ich finde es halt einfach spannend. In Deutschland merkt man ja den Einfluss von UK sehr stark mittlerweile. Was ja, glaube ich, früher nicht so war. Also ich kann mich jetzt an keine Zeit in Deutschland erinnern. Ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Es war eher Frankreich.
Ja.
Aber UK, glaube ich, hat Deutschland noch nie so geprägt wie jetzt gerade. Und ja, man merkt halt einfach, zum Beispiel Drake ist ja jemand, der schon länger mit UK-Artists viel arbeitet, sich auch, glaube ich, viel von den Flows irgendwie inspirieren lassen hat, Features von denen hatte und. Und jetzt auch zum Beispiel mit Central C, ich glaube, das Thema ist mir auch eingefallen, weil Central C jetzt vor kurzem dieses Projekt mit Dave gedroppt hat, das ich sehr nice fand, diese EP und diesen Song Sprinter. Und ich gerade so ein bisschen einfach gelangweilt war von Ami-Rap und dann halt mal so ein bisschen mehr die UK-Playlist gehört habe. Und es ist einfach fresh, ist was anderes. Ja, genau, deswegen war so meine Frage, also schafft es UK-Rap vielleicht sogar Amerika auch mehr zu beeinflussen?
Hey, ich lege noch kurz einen hin drauf, weil genau dieses Central C und Dave EP-Ding, da habe ich dann, weiß ja auch immer, Algorithmen mich bei YouTube dazu geschoben, dass ich so ein paar Sachen auch darüber gesehen habe und die Diskussionen schon serious sind in UK, ob Central C mit der kompletten Art, wie er das seine Sachen macht, der erste Drill-Weltstar werden könnte, der nicht aus den USA kommt, sondern wirklich, also die ganze Welt ein. Und es klingt so absurd, weil es immer nur von da drüben eigentlich bisher funktioniert ist, aber eigentlich ist es recht naheliegend. Was sagt ihr?
Also ich habe dazu gar keine Meinung, weil ich keine Ahnung habe von UK Drill. Ich höre das immer mal gerne, also immer so, aber ich habe auch keinen Namen dazu, deshalb bin ich jetzt nicht dabei. Sorry.
Also ich bin jetzt auch nicht super into it, aber natürlich so die üblichen Verdächtigen kenne ich auch. Und ich merke halt einfach, keine Ahnung, ich glaube vor ein, zwei Wochen hatte, glaube ich, Central C Geburtstag und dann hat sogar Drake ihm halt gratuliert und so. Also
ist man schon schlau halt wieder. Schon. Drake ist schlau wieder, der ist wieder da.
Der Fuchs.
Voll. Aber das ist auch ein Zeichen, weil wenn jetzt Central C nicht so wichtig wäre, dann würde er ihm auch nicht zum Geburtstag gratulieren und würde sich auch nicht irgendwie zeigen, sodass er mit ihm connected ist. Und ja, finde ich schon sehr spannend.
Eine Frage,
ich glaube schon, dass Central C das auf jeden Fall werden kann oder vielleicht sogar schon ist.
Ich habe eine kurze Frage, was war denn vor UK Drill, was war denn der Sound von UK eigentlich? Ich überlege die ganze Zeit.
Ja, Grime gab es ja sehr lange. Ja.
Aber es war auch sehr nischig, oder? Was war denn so der Mainstream-Hip-Hop?
Nee, der letzte UK Mainstream Song Sound war der Beatles Pop und vielleicht noch sind ich auch gefragt, warte mal das. Nee, aber
Arctic gibt, Monkeys.
Ja, genau, irgendwie sowas. Das gibt ja schon immer mal Weltstars aus der Richtung. Ja, genau.
Stimmt.
Aber Hip-Hop-technisch ist es schon immer, glaube ich, auch eine sehr individuelle Nische oder eine eigene Insel im wahrsten Sinne des Wortes gewesen, an der sich manche mit abgearbeitet haben. Ich glaube aber, diese ganze Welle, und das ist ja im Drill auch selber, wo ist eigentlich der Ursprung davon, ne? Ja, eigentlich schon Chicago, aber auch irgendwie London-Paralleluniversum individuell davon entstanden und dann mit der Geschichte des Ganzen dahinter. Es gibt ja neben ihm auch noch Digga D, der im Prinzip auf gleichem Level und Niveau unterwegs ist, aber halt noch ein Tick härter ist in dem, was er macht, der genauso über die Grenzen von UK ganz maßgeblich Einfluss hat und so. Deswegen, ich finde die Theorie dahinter, wir werden hier keine Antwort finden, ne? Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Jakob aus der Redaktion schreibt gerade noch, dass Skepta der letzte war, der in den USA gefeiert wurde aus UK. Also ich glaube, was das angeht, werden die Grenzen auf jeden Fall offener und gerade die ganze Central C-Kampagne sorgt schon dafür, dass es so wirkt wie, okay, die USA werden übernommen.
Aber US-Drill ist ja, ne, so ein bisschen so eine mildere Variante. Ich glaube, die bleiben bei ihrem.
Das glaube ich auch. Ich denke, also ich bin auch ehrlich, vielleicht direkt vorweggeschickt, nicht so der größte UK-Rap-Fan und Hörer. Mir klingt das so insgesamt alles zu
anstrengend.
Nee, nicht anstrengend, zu ähnlich auch einfach irgendwie. So, und klar gibt es so wie Central C dann so diese Schwerspitzen, aber ich glaube, insgesamt ist US-Rap, wenn man das so als Ganzes mal nehmen will, einfach zu groß und zu, ist nicht ganz das richtige Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, zu mächtig einfach so, um da irgendwie links und rechts noch irgendwas passieren zu lassen. Glaube ich, auch ein bisschen insgesamt zu ignorant und zu viel Selbstverständnis.
Mhm. Ja.
So, wir sind halt einfach die Nummer eins, scheiß auf die anderen.
Aber glaubt ihr nicht, dass die hätten den schon richtig übernommen, hätten sie Bock drauf? So, weißt du? Das ist halt deren
warten wir mal ab, wie der WhatsApp-Verlauf zwischen Drake und Sandra C in den nächsten 4 Wochen aussehen wird. Da wird noch irgendwas passieren.
100%. Also ich meine, stellt euch mal ein Feature von den beiden vor. Ich glaube, da würde schon, das wäre schon krass auf jeden Fall.
Ja, krass schon, aber dass dann der Drill dort dann mehr UK-isch werden würde, weiß ich nicht. Also ein Feature, geil, aber das reicht ja auch. Mhm. Muss man jetzt nicht selber sein Genre erweitern.
Ja.
Ich glaube, das wirkt auch mehr so mit britischem Akzent, wirkt es auch besser.
Ja, ich will, glaube ich, nicht Drake auf okay, Drill. Stimmt schon, da hast du auch wieder recht. Das ist ein Punkt, den wir nicht unterschätzen dürfen.
Aber gab es doch schon 2 Songs, oder nicht? Ja.
Jetzt habe ich den Überblick verloren.
Ja, sag, welche?
Mir fallen die Titel jetzt nicht ein, aber es gab 2 Songs. Der eine war ein Feature und der andere war auf einem Album, auf dem vorletzten Drake-Album.
Stimmt, aber das war doch.
Ja, du googelst doch hier die ganze Zeit oder machst dein Football hier. Ergebnisse.
Nee, ich bestell hier nebenbei Essen gerade. Spaß. wir kämpfen schon mit der Redaktion uns da durch. Mal gucken, ob Jakob im Hintergrund vielleicht noch eine schöne Information.
Ach stimmt, Jakob ist ja noch da. Mensch, ja, genau. Jetzt hau rein, Junge.
Was ich aber dazwischen schiebe, ist auf jeden Fall, damit wir hier so ein bisschen im Fluss bleiben, keiner dieser Songs wird es je in die Thank Backspin It's Friday Playlist schaffen. Weil,
starke Überleitung.
Weil Yannick und sein Team da eine starke, glasklare Policy fahren. Nur Deutschrap. Obwohl sie als Feature ist okay, ne? Conway the Machine war vor 2 Wochen mit drin. Aber ansonsten nur Deutschrap. Und da darf ich mir jede Woche 3 Songs aussuchen, die so ein bisschen, das versuche ich auch meistens hinzukriegen, so ein bisschen die Vielfalt dieser Playlist darbieten, weil wir wirklich versuchen, alles abzubilden, was im Deutschrap stattfindet. Alle relevanten Sachen von allen Ecken. Und auch diese Woche habe ich mir 3 Songs ausgesucht. Und da es alles so kurzfristig ist, werdet ihr als Redaktion darauf nicht getippt haben, glaube ich. Aber trotzdem darfst du jetzt zelebrieren, was ich ausgewählt habe.
Yes, Song Nummer 1 ist ein, wenn ich das so sagen darf, eine typische Nico-Choice.
Ja,
Classic Nico.
Und ich habe eine Geschichte dazu, aber die erzähle ich im Anschluss.
Elise DP, Classic der Dicke, Catch Me If You Can, Part 2 hast du dir gepickt.
Also, ja, Part 2 wahrscheinlich, ne?
Part 2, ja, Entschuldigung. Ist auch Deutschrap, Part 2. Ja. Die Boom Bap Untergrundschelle mal wieder zugeschlagen.
Und ich erzähle dir ganz kurz die Geschichte dazu. Die ist relativ simpel. Also schuldig im Sinne der Anklage. Ich bin schon auch wirklich ein sehr großer Fan von den Sachen von Ulysse. Ich mag den einfach. Ich mochte die Kombination aus den dreien zusammen. Da bin ich auch voll dabei. Schuldig im Sinne der Anklage. Aber ich saß neben Quorm vorhin im Auto. Und als der Song gekommen ist, wir haben die Playlist ein bisschen durchgehört, hat er selber quasi das lauter machen wollen, um reinzuhören. Und dann dachte ich so, okay, krass. Er fühlt's. Ich mag den auch. Also nehme ich ihn deswegen einfach mit hier in die Runde.
Okay, es ist also nicht dein Lieblingssong, sondern Quams Lieblingssong. Ja.
Unserer beider gemeinsamer. Okay. Es war der Bro-Song quasi von der Autofahrt von Fahr. Es gab noch einen anderen, den ich auch hätte wählen können. Das war von Figo Brazlevic und der Butler.
Schönen Gruß.
Ja, genau.
Guter Kumpel.
Aber ich habe jetzt an der Stelle den genommen.
Oh, ist okay.
Stichwort auch wie Ulysse, ich liebe dich, Bruder, oder sowas waren da so Worte.
Das ist ja, das muss ja richtig schön gewesen sein.
Das war ein richtig schöner Ausflug, hast was verpasst. Zweiter Song.
YY, Kalim und Unter Obsi, Geister in mein Trap-Haus. Richtig schön düster Trap-Music.
Aus dem Trap-Haus raus.
Richtig. Ja, eine interessante Kombi auf jeden Fall. Ich feiere irgendwie Kalim immer, wenn der irgendwo mit bei ist. Deswegen hat mir auch hier sehr gut gefallen.
Hamburg im Gebäude, ne? Habe ich auch gelernt. YY gar nicht so bewusst, aber Bild steht, auch das übrigens auf der Autofahrt gelernt und auch deshalb mitgenommen, weil ehrlicherweise bei allem, was da draußen los ist, ich bin ja schon auch gerne versucht, einmal mehr auf Hamburger Künstler hinzuweisen. In diesem Fall schöne Grüße. Ich mag die Nummer und ja, Kalim, wenn du das hörst, du bist ja auch regelmäßiger Hörer vom Stammtisch, na, komm mal vorbei, lass mal ein Interview machen.
Alles klar, ist damit gesichert, würde ich sagen. Ja. Song Nummer 3, den du dir ausgesucht hast, Shindy, stellvertretend Old Money bei uns in der Playlist, ist ja das Album In meiner Blüte jetzt endlich erschienen, nach, weiß ich nicht, wie oft verschieben und keine Ahnung, hin und her. Jetzt ist es endlich draußen, ich habe es noch nicht gehört, deswegen kann ich zum Album noch gar nicht so viel sagen, ich bin aber auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was mich da erwarten wird.
Und den habe ich ausgewählt. Das ist jetzt ja, wir brauchen nicht über, also eigentlich nicht einen Shindy-Song auswählen, weil den jeder kennt und auch auf jeden Fall, wie soll man sagen, überall diskutiert wird. Aber genau diese Diskussionen waren der Grund, warum ich den Song am Ende ausgewählt habe. Denn ich habe heute Morgen, als Album draußen war und dann alle Boxen geöffnet waren und jeder reingehört hat, diese krass kontroversen Diskussionen über sehr stark kritisierte Boxeninhalte seiner 150-Euro-Box
konträr der Rucksack. Zu.
Was meinst du?
Der Rucksack?
Nee, diesmal
Bademantel
war
ist es diesmal.
Diesmal war ein Bademantel drin.
Und Puzzle. Puzzle irgendwie, glaube ich, noch.
Neuer Box mit Dings. Und dahinter dann eine fast noch krassere Diskussion von Albumbewertungen von 1 von 10 zu 10 von 10 und alles innerhalb von einem Thread quasi. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen zu sein, ob dieses Album einen Impact hat auf das Jetzt und vielleicht weitere Generationen, wie es ja schon in der Vergangenheit immer mal hatte mit den Sachen, die er gemacht hat, oder ob es nicht interessiert. Da bin ich sehr gespannt drauf und deswegen wollte ich ihn auswählen.
Ja, mal gucken. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass er bei vielen Fans so ein bisschen Kredit verspielt hat mit diesem ganzen Hickhack, sage ich jetzt mal, um dieses Album rum. Aber ich finde auch, von den Singles und jetzt auch Old Money, der jetzt bei uns in der Playlist gelandet ist, dass man bei den einzelnen Songs bei Shindy schon immer auch noch mal hört, qualitativ, dass es schon noch mal was anderes ist als zu ganz vielen anderen Sachen, die so im Deutschrap passieren. Also auch ein durchschnittlicher Shindy-Song klingt oft besser als vieles anderes, was sonst so rauskommt, finde ich. Aber ich, naja, vielleicht auch mit meiner rosa Fanbrille auf gerade. Nicht ganz objektiv.
Ja, genau. Und dem Shindy-Rucksack auf dem Rücken, den man nur halt sieht hier im Anschlag. Ist aber interessant, dass wir hier zwei Producer mit im Haus haben, die sich bisher sehr zurückgehalten haben bei den Songs. Ich weiß nicht, ob ihr diese drei Songs überhaupt gehört habt, weil die jetzt gerade aktuell rausgekommen sind. Oder ob ihr bewusst auch ein bisschen schweigt, weil es ja eventuell auch um die Produktion der anderen geht.
Nee, ich dachte,
ich wollte nur kurz sagen, ich komme auch aus Bietigheim, Shindy hier represent. Das wollte ich nur sagen, aber ich habe den Song noch nicht gehört, das Album auch noch nicht gehört, ja.
Was ist das da für ein Nest da unten? Was da alles herkommt?
Keine Ahnung, was im Wasser in Bietigheim los ist, alter Schwede.
Ja.
Ja. Aber was ihr beide mitgebracht habt, sind auch Classics. Und auf die habe ich jetzt Bock. Denn ich feiere beide. Und yes. Komm, Lia, fangen wir bei dir an.
Genau, ich habe Good Kid, Mad City von Kendrick Lamar mitgebracht als mein Classic, weil es wirklich eins meiner, ich würde mal jetzt sagen, Top 5 meiner Lieblingsalben ever, glaube ich, ist im Hip-Hop.
Gute Wahl.
Mhm. Genau.
Ja, erzähl ein bisschen mehr musst du schon noch dazu erzählen. Wir brauchen jetzt quasi dein Plädoyer, warum es das Krasseste der Welt ist.
Ja, ich finde einfach die Story, wie Kendrick da alles erzählt, wie die Tracks verbunden sind, mit diesen Gesprächen von den Eltern zwischendurch oder was waren das, so Voicemails oder so von der Mutter dann zum Beispiel. Genau, sehr geil einfach, ja, wie er alles erzählt. Man bekommt einfach wirklich halt einen guten Einblick, glaube ich, wie so das Leben in Kalifornien Compton so sein kann oder ja, wie es für ihn halt ist. Musikalisch einfach krass, super geil ausproduziert, Beats, alle geil. Ich meine, zu Kendrick braucht man jetzt nicht so viel sagen. Super krasser Rapper. Ja, einfach ein Classic, finde ich immer noch geil. Ich habe Kendrick letztes Jahr im Herbst in Stuttgart gesehen, live. Und da hat es nochmal für mich nochmal so einen Impact dann gehabt, wo ich wieder gecheckt habe, wie krass das Album halt ist.
Ja, geil, spannend.
Ja,
Co-Sign. 100% Co-Sign. Ich kann immer beschreiben, dass bei mir Musik ganz oft so eine Sache in Wellen ist, dass ich mal eine volle Liebe dafür habe. Ich habe jetzt jahrelang auch so ein bisschen eine Deutschrap-Depression gehabt quasi. Und ich hatte in den Jahren davor eine krasse US-Rap-Nerv. Da hat mich das alles genervt, was davon drüber. Das war mir zu viel Party, zu viel bla bla bla. Schöne Grüße an Fat Joe, das mache ich nicht böse. Aber es war die Zeiten waren für mich, das war für mich schlimm. Und dann kam auf einmal er und noch ein Vierteljahr vorher kam ja A$AP Rocky mit Long Live A$AP. Und diese beiden Alben, bisschen aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf den US-Rap, haben einfach für mich wieder eine Tür geöffnet. Und Good Kid, Mad City ist für mich das beste Kendrick-Album.
Er hat Kendrick ja alles richtig gemacht, wenn du dann wieder...
Ja, also ehrlicherweise, ich glaube, das war auch der einzige Grund, warum er es gemacht hat. Ja.
Nur für dich.
Nur für mich. So, aber ich habe es hart gefühlt und bin da auch voll bei dir. Also es gehört auch zu den größten Alben. Auf jeden Fall der Dekade, so... Und dafür, dass Sam. Es keine Hits hat, ist es ein ganz schönes Hit-Album.
Das stimmt, ja.
Das ist ein einziger Hit, das Album.
Ja, genau. Mel ist erschreckend ruhig.
Nee, ich muss euch ja auch mal reden lassen.
Ja. Plädoyer für Kendrick oder willst du abfeiern, was du mitgebracht hast?
Kendrick, exzellente Wahl. Ja. Nee, was soll ich dazu sagen? Also ja, Das ist ein ganz eindeutiges Jahr. Sehr, sehr gut. Ich liebe Kendrick, ist auch einer meiner, also Top 3 auf jeden Fall.
Dann zeig mal, was du mitgebracht hast. Feiert übrigens auch Jubiläum oder hat, glaube ich, Jubiläum.
Ach echt?
Ja.
Ja, ich habe mir Gedanken gemacht und eigentlich ist es mir gar nicht so schwer gefallen, vor allen Dingen, weil ich letztens erst wieder ein paar Songs gehört habe und ich werde einfach so hart, immer kriege ich Flashbacks, weil ich war da, als es veröffentlicht wurde. Und ich habe A Tribe Called Quest Midnight Marauders mitgebracht, sozusagen. Okay. Und das ist für mich so neben der Chronic, neben Dre Chronic, ein Album, was einfach, das kannst du nur durchhören. Und es ist so rund. Und ich weiß nicht, es ist einfach so ein mehr auch Gefühl, ne? Ich kann da jetzt gar nicht so analytisch rangehen, aber es ist der Sound da. Ist ein ganz eigener Sound gewesen in der Zeit, auch bis heute noch, so ganz warm. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt beschreiben kann. Und in der Zeit waren ja auch, ich erinnere mich, dass wir mit so meinen Nerd-Kumpels da die Originale, die Sam, also wovon sie gesampelt haben, Minnie Riperton und so, das war so eine Challenge, so. Okay, das haben sie dort benutzt und das da. Und das war irgendwie dieses Album. Weiß nicht, in der Zeit haben wir ganz viele Soul-Platten gehört und immer wieder ein Sample von dieser Platte irgendwie gefunden. Und dann war es halt immer so eine kleine Herausforderung. So, das ist der Song, Und ich weiß nicht, also es ist für mich eines der, ich würde sagen, Top 5 Alben für mich.
Ja, geil. Ich liebe diesen Sound und ich frage mich manchmal, ob wenn man nicht damit groß geworden ist, ob man dann noch nachempfinden kann, welche Rolle A Tribe Called Quest mit dem Sound, den ja jedes dieser Alben trägt, also diese bestimmte Farbe, ob man das überhaupt so nachvollziehen kann, welchen Wert das hatte.
Also ich glaube, das ist schwer, den Wert nachzuempfinden, aber mich interessiert es, ob die den Sound noch, also ob der immer noch irgendwie... zieht so. Oder ob Leute immer noch sehr auch fasziniert sind.
Lydia, das musstest du jetzt ja beantworten, wenn du das
gehört
hast.
Ja, das würde ich nämlich auch gerne wissen.
Hast du mal A Tribe Called Quest nachgehört?
Ja, also ich kenne die schon, aber ich kenne jetzt keine Alben von denen so explizit.
Oh nein. Sorry, schade Leute. Eigentlich. Mann, da hätte man sich drauf vorbereiten müssen. Weil das interessiert mich schon.
Ja, kann man irgendwie nachholen.
Ja, ich würde gerne, aber das ist echt eine Frage, die ich jetzt gerne beantwortet hätte.
Yannick lächelt das auch noch weg.
Ja, ich hab gesagt, same. Das ist bei mir genauso. A Tribe Called Quest, so klar, irgendwie ausschnittweise nachgehört, natürlich so. Aber nee, es ist ein ganz, ganz anderer Bezug. So kann ich nicht in dem Maß nachfühlen, wie ihr das irgendwie könnt, auf gar keinen Fall.
Also du meinst ja auch der Sound, ja? Fühlst du das gar nicht so? Hast du die auf dem Schirm, die Platte?
Was heißt gar nicht fühlen, so das...
Klingt doch, das ich, alt also, oder ist das fresh?
Ja, genau.
Es klingt für mich alt, aber auf eine gute Art. Also
gut gealtert.
Vielleicht, gut gealtert. Ja, So, aber wie gesagt,
guter alter Wein.
Auch für mich nicht so ein Ding, dass ich jetzt gesagt habe, ja, ich setze mich jetzt und höre diese Alben alle nochmal nach irgendwie so. Das hat es dann irgendwie doch nicht geschafft bei mir.
Ja, aber ich meine jetzt, Chronic und Doggy Style klingen ja für mich auch alt, aber die habe ich nachgeholt zum Beispiel und feiere ich auch extrem. Es klingt auch alt, aber es ist trotzdem irgendwie dann zeitlos oder.
Tribe Called Quest waren halt nie hart. Das ist alles sehr, das ist der Gegenentwurf dazu. Und deswegen muss man auch, glaube ich, sich erstmal darauf einlassen.
Softer Queens Rap.
Ja, genau. Das ist so, und dass du aber Bock hast, ich höre es übrigens nebenbei im Hintergrund.
Ey, ich wollte gerade sagen, du bewegst so den Kopfnicken hier. Und ich höre gerade Mucke oder was?
Ich höre gerade. Ja. Du ja, das mache ich immer, wenn an eure Classics kommen, dass ich im Hintergrund die Musik ein bisschen anmache, um nochmal wieder reinzukommen in den Flow. Und da wäre auch die Frage nicht mehr, welcher ist denn der Song, den du picken würdest, wenn du einen müsstest?
Oh scheiße, warte mal, da muss ich ganz kurz.
Oh, ich biete dir an, Award Tour.
Ja, da, das ist der Sucker erste. Nigger,
Entschuldigung, Sucker Endpunkt.
Oh Gott, bist du
ja, genau. Electric Relaxation.
Ja, Electric Relaxation.
Oh, Mel, ja, komm her.
High five, tschick.
100%. Oh my God, wäre noch mein Angebot gewesen.
Nee.
Aber der schreiende Busta Rhymes in der Hook, der ist, den muss man mögen.
Ja. Oh, den habe ich so geliebt, den Electric. Ja.
Ja, großartig. Ey, ich auch. Ich stelle ja jeden Monat immer so ein Mixtape zusammen, so von mir selber. Das ist ja quasi eine kleine Playlist, wo ich zusammensammle, mit welcher Mucke ich im Monat so in Kontakt gekommen bin. Entweder Playlisten oder Klassiker oder irgendein Song, auf den ich gerade getroffen bin oder sowas alles. Und ich wollte mir jetzt einen hiervon aussuchen und deswegen bin ich so am Hin und Her überlegen, ob ich Oh My God oder Electric Relaxation.
Nee, hallo, natürlich. Nicht genau. Oh My God. Ja.
Und ich hab ihn angemacht und ich für bin mich, bei dir. Ja. Ja, genau. Mm. Den packe ich mit rein.
Geil.
Es ist ein sehr schönes Gespräch gewesen hier, liebe Leute. Und ich freue mich voll. Ich freue mich voll darüber, was wir jetzt hingekriegt haben. Deswegen, Janik, vielen Dank an die Redaktion und dich, dass ihr das zusammengestellt habt. Und euch beiden für eure auch Ausführungen. Ne?
War ziemlich professionell alles, ne?
Absolut, ja. Sehr kompetent. Vielen Dank für die Einladung.
Man sieht, ihr wisst, was ihr da macht. Egal, wie lange ihr das schon macht.
Und hättest ich hoffe, ihr macht gezweifelt noch, oder was?
Ja, ich hoffe, ihr macht das noch sehr, sehr lange.
Nico, jetzt aufpassen.
Nicht auf den letzten Meter noch verkacken.
Das wären die Momente, ich weiß nicht, was nicht on-tape, es war, glaube ich, off-tape, aber nicht jetzt in Berlin an deiner Haustür klingel. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch aufmachst nach dem letzten Satz.
Nee, jetzt nicht mehr. Schande. Jetzt nicht mehr. Kannst du mir ein Foto von meinem Haus schicken und dann... Ist gut.
Ja, okay. Oh, ich bin gerade nicht da. Warum brennt ein Licht bei dir? Ja.
angelassen, scheiße.
Vergessen.
Hey, vielen Dank euch, dass ihr da wart. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, war schön.
Yes.
Danke
vielen,
auch.
Vielen Dank.
Das war der Backspin Stammtisch, powered by O2. Bis nächste Woche. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch rasen.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.